SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Andreas Schleicher. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Ihr Name steht, ich glaube, seit fast 30 Jahren in Verbindung mit der OECD. Sie sind dort Bildungsdirektor und Sie haben die PISA-Studie entwickelt. Es scheint, Bildung ist Ihr Lebensthema. Haben Sie heute schon was gelernt?
Ja, absolut. Ich lerne jeden Tag, wirklich. Ich denke, das ist das Spannende in Bildung. Wir müssen einfach nur die Augen offen haben und dann können wir die Welt wahrnehmen und Dinge verändern.
Worüber haben Sie gestaunt heute?
Heute, ich habe auf der Straße Kinder gesehen, die sich vorbereitet haben für die Schule und noch sich ausgetauscht haben. Und ich denke, auch darüber müssen wir mehr nachdenken, dass Bildung eben nicht nur in der Schule stattfindet, sondern auf dem Weg dorthin, im Austausch mit den Klassenkameraden. Ne? Also.
Wie lernen wir denn am leichtesten? Also Sie haben jetzt da die Kinder beobachtet. Was war da so eine Erkenntnis?
Ja, wir lernen mit diesem Aha-Erlebnis. Ne? Eigentlich nicht, wenn wir irgendwo Konsumenten sind und uns Dinge anhören, sondern wenn wir Dinge tun, wenn wir Dinge im Grunde verstehen, plötzlich das Neue entdecken. Das ist das, was nachbleibt, ne? Das wir uns, woran wir uns später erinnern. Ne? Und davon tun wir meistens zu wenig.
Wenn Sie gerade das Tun, haben Sie jetzt zweimal genannt. Wenn wir das Tun ansprechen, dann ist es ja oft eine Arbeit mit den Händen, etwas, was wir erleben, was wir wirklich machen. Und über das Tun geht es dann auch in den Kopf. Das würde doch im Grunde fürs Handwerk sprechen. Aber gerade im Handwerk haben wir ein Riesenproblem. Woran liegt das?
Ja, zunächst mal, das Tun kann auch kann in jedem Bereich stattfinden. Einfach, wenn ich Dinge im Grunde, Projekte mehr erarbeite, mehr selber Lernziele setze, diese Lernziele verfolge, das kann in der Mathematik genauso sein wie im Praktischen, im Tun. Aber ich glaube, wir geben dazu wenig Möglichkeiten. Und Handwerk ist ein gutes Beispiel. Gerade in den Elementarbereichen, in der Grundschule, lernen wir oft, das Gehirn lernt durch das, was die Hände tun. Ne? Und das und wir setzen die Schüler dann still im Grunde auf einen kleinen Stuhl, anstatt dem mehr Gewicht zu geben. Ne?
Das ist jetzt ein Appell fürs Machen. Das klingt so einfach. Wie sehen denn da Lösungen aus? Wir wollen ja heute Vormittag auch über Lösungen sprechen. Weil Grundschule hatten Sie gerade angesprochen. Insbesondere da fehlen so viele Lehrerinnen und Lehrer. Und gerade die sind ja häufig so engagiert und mit Herzblut dabei.
Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Wir müssen den Schülern zunächst einmal selber eine Stimme geben. Ne? Das heißt ja, mich selber zu organisieren, dieses selbstständige Lernen fördern. Das kann man in der Grundschule schon tun, indem man Schülern gemeinsam Aufgaben gibt, ihnen auch ein bisschen Spielraum gibt, diese Aufgaben neu zu strukturieren, selber im Grunde im Team Probleme zu lösen. Also wenn wir ins Nachbarland Dänemark gehen, da ist der Großteil der Grundschule wirklich schon Projektarbeit, Teamarbeit. Ne? Finnland, Estland, das sind alles Länder, wo das ganz im Vordergrund steht.
Ne? Das sind die Länder, die so gut abschneiden bei der PISA-Studie. Haben Sie gerade so ein Beispiel, wenn uns jetzt Lehrerinnen und Lehrer zuhören sollten? Was wäre so ein gutes Projekt? Was kann man angehen? Aus welchen Ländern gibt es vielleicht auch Überraschungen?
Aber ich gebe mal ein Beispiel. In Deutschland schauen Sie sich eine Mathematikstunde an. Da wird zunächst etwas erklärt und dann machen die Schüler Aufgaben. Da wird geübt und am Ende das Ergebnis überprüft. Wenn wir nach Estland gehen, da wird an einer einzigen Aufgabe gearbeitet. Und da wird von den Schülern erwartet, jetzt überlegt uns euch unterschiedliche Lösungsansätze. Die werden dann ausgetauscht im Team. Da wird wirklich im Grunde das konzeptionelle Verständnis erarbeitet. Das Üben passiert dann zu Hause. Aber es ist ein ganz anderes Herangehen, was im Grunde auch mathematische Phänomene sichtbar, erlebbar macht.
Ne? Es klingt so, als würde dort das eigene Denken mehr gefördert. Also nicht dieses stupide Abarbeiten von Aufgaben.
Ja, und so lernen wir auch. Wir lernen eigentlich immer, wenn wir etwas neu verstehen, wenn uns etwas, was wir vorher im Grunde nicht gesehen haben, ein neuer Zusammenhang sichtbar wird. Und das reine Auswendiglernen, das wird heute auch immer weniger wichtig. Die Dinge, die sich leicht unterrichten lassen, die sich leicht testen lassen, die lassen sich auch leicht digitalisieren. Wir sind gut darin, zweitklassige Roboter zu bilden. Menschen, die wiedergeben können, was wir ihnen vorher erzählt haben. Aber zum Menschen macht uns genau dieses Verstehen, dieses mich selber positionieren.
Sie sind unglaublich viel unterwegs. In Folge der PISA-Studie natürlich, ich glaube 80 Länder sind das. Können Sie mal beschreiben, wo Sie diese Woche schon waren?
Ich war in Indien, da war die G20-Sitzung. Dann in Italien, da hatten wir den Leitungsausschuss der PISA Studie. Und jetzt bin ich hier.
Das klingt, als bräuchten Sie keinen Schlaf.
Ja, das ist leider manchmal so. Aber es ist auch spannend. Ich lerne jeden Tag auch gerade ein Land wie Indien, wo uns so die Armut entgegenschlägt, aber auf der anderen Seite die Dynamik, mit der dort ein neues Bildungssystem aufgebaut wird, ist auch spannend zu beobachten.
Mit wem haben Sie dort gesprochen? Was hat Sie da überrascht?
Mit dem Bildungsminister, auch mit den Staatssekretären dort, aber auch mit vielen Beteiligten im Bildungssystem. Also das ist auch spannend. In Bildung ist in Indien ein Projekt der Gesellschaft, nicht nur der Regierung. Da sind Eltern unglaublich engagiert, weil es wirklich, die sehen, das ist die Zukunft unserer Kinder. Das ist der einzige Weg, wie wir im Grunde ein gutes Leben, einen guten Beruf bekommen können.
Manchmal hat man ja den Eindruck, in solchen Ländern ist es so, da ist die Anstrengung größer, weil es uns so lange so gut ging, sind wir gar nicht mehr so bis zur letzten Meile bemüht. Teilen Sie diesen Eindruck?
Absolut. Also ich glaube, der Einsatz, der Anstrengungsbereitschaft, ne, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne? Und unsere Schulen heute, das ist unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft morgen. Aber das ist, wenn es einem gut geht, vielleicht nicht so klar, ne?
Ja, Sie sind jetzt nicht nur zu unserer Sendung gekommen heute, denn es steht morgen in Heilbronn noch etwas an. Und da läuft eine Bildungskonferenz. Da stellen Sie, glaube ich, neue Forschungsergebnisse vor. Was können Sie uns denn vorab schon mal verraten?
Ja, es geht dort um den OECD-Lernkompass. Wir haben ein Konzept zur Selbstwirksamkeit von Schülern entwickelt. Das heißt, wie können Schüler im Grunde mehr Verantwortung übernehmen, auch ihre kognitiven, sozialen, emotionalen Ressourcen besser mobilisieren, um Dinge zu tun, in Bewegung zu setzen. Also es macht sich bei jungen Menschen oft so das Gefühl bereit, ich kann an dieser Welt nichts verändern. Aber daran müssen wir arbeiten und darum geht es in dem Lernkompass.
Selbstwirksamkeit ist ein Begriff aus der Psychologie. Mhm. Vielleicht können Sie es noch mal näher erklären oder am Beispiel festmachen. Wie sieht das im Unterricht aus?
Ja, ich kann Schüler zu passiven Konsumenten vorgefertigter Lerninhalte machen, die lernen Dinge auswendig. Oder ich kann ihnen selber Verantwortung geben. Ihr setzt eure eigenen Lernziele. Ihr müsst sehen, wie ihr diese Lernziele selber verfolgt und dann auch Verantwortung fürs Ergebnis übernehmen. Also die berufliche Bildung ist dort oft besser als die akademische Bildung. In Deutschland in der Berufsbildung lernen Sie mit richtigen Leuten. Sie arbeiten an wirklichen Projekten. Wenn Sie Dinge falsch machen, hat das wahre Konsequenzen. Und das ist Selbstwirksamkeit.
Da wäre ein Gegenargument doch sicherlich, Mensch, lassen Sie die Kinder doch einfach mal Kind sein. Die jetzt so früh schon in eine Verantwortung zu bringen, kann doch auch nicht gut sein.
Ja, ich glaube, Kind sein, da haben wir schon viel mit erreicht. Ich glaube, ich muss sogar sagen, der Kindergarten, die Kindertagesstätten machen ihre Arbeit oft viel besser als das, was in der Schule passiert. Na, dort zum Beispiel, wenn wir an Naturwissenschaften denken, erlebe ich die Natur, dort erlebe ich spielerisch, dort später in der Schule schaue ich mir Formeln und Gleichungen an. Also ich glaube, in den Kindergärten wird sehr viel an Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung vermittelt.
Die SWR1 Hörerinnen und Hörer diskutieren auch schon fleißig mit. Musikus aus Unbekannt schreibt uns, es mag ja sein, dass Auswendiglernen nicht mehr erforderlich ist, weil man Geschichtsdaten heute überall in Sekundenschnelle nachlesen kann. Dennoch fördert das Auswendiglernen die Merkfähigkeit bereits im frühen Kindesalter. Und das geht meines Erachtens in der aktuellen Debatte völlig verloren. Was sagen Sie, Musikus?
Ja, also ich glaube, man muss natürlich etwas über Geschichte wissen. Aber was doch viel wichtiger ist, als sich jetzt Namen von Städten und Personen zu merken, ist, kann ich wie ein Historiker denken? Verstehe ich, wie sich das Narrativ einer Gesellschaft entwickelt hat, wie es entstanden ist, wie es sich weiterentwickelt hat, wie es manchmal in sich zusammenfällt, wenn sich der Kontext ändert? Also denken wie ein Historiker. Das ist so viel entscheidender als das Ansammeln von Fakten, ne?
Jetzt fehlen nur viele Lehrerinnen und Lehrer. Allein in Baden-Württemberg bis 2035 gibt es Zahlen von 16.000 bis 27.000, die da fehlen. Personalmangel beginnt schon bei den Kita-Kräften. Und da ist es so groß, dass Quereinsteiger mithelfen sollen. Ist das eine praktikable Lösung?
Also es geht zunächst mal darum, dass man den Lehrerberuf attraktiver macht. Der ist in Deutschland finanziell attraktiv. Nur Luxemburg bezahlt seine Lehrkräfte besser als Deutschland. Aber intellektuell nicht besonders attraktiv. Es gibt wenig Arbeit im Team, es gibt keine Karrierechancen, es gibt wenig Unterstützung, wenig soziale Anerkennung. Das ist die Lösung. Also Quereinsteiger kann im Grunde ein Mittel zum Zweck sein dort, um kurzfristig einen Ausgleich zu finden. Aber langfristig muss man mehr tun. In Finnland stehen die Leute Schlange. Da gibt es 10 Bewerbungen auf eine Position.
Wir wollen die SWR1-Hörerinnen und Hörer gleich mit reinnehmen. Aus Hertwangen hat uns Florian Reichle geschrieben, wollte mal die Behauptung aufstellen, dass in der Grundschule schon viel zu viel gelernt werden muss und nicht mehr auf die Grundlagen konzentriert. Was meinen Sie dazu?
Absolut. Das ist in Deutschland so, dass viel zu viel in zu wenig Tiefe unterrichtet wird. Im Grunde die große Herausforderung ist, wie können wir weniger Stoff in größerer Tiefe vermitteln. Ne? Dass es wirklich um das Verständnis geht, der Ideen, der Konzepte, die dahinter stehen. Naturwissenschaften ist nicht im Grunde die Ansammlung von Wissen in Chemie oder Physik, sondern kann ich ein Experiment konzipieren? Ne? Kann ich im Grunde Dinge erfahren? Kann ich Ursache und Wirkung verstehen? Kann ich Fragen unterscheiden, die sich naturwissenschaftlich beantworten lassen, von welchen, wo das nicht der Fall ist? Ne?
Dann stelle ich mal die Behauptung auf, es wäre doch ein leichtes, das zu ändern.
Ja, das scheint so leicht. Ne? Aber wenn Sie irgendwo was Neues ins Schulsystem draufpacken, stimmt Ihnen jeder zu. Wenn Sie irgendwas rausnehmen, wenn Sie sofort jemanden haben, der protestiert. Ne? Wir unterrichten kein Latein mehr oder wir unterrichten nicht mehr Trigonometrie. Ne? All das sind Dinge, die im Grunde, kann man in Frage stellen heute. Also es ist sehr, sehr schwer. Sie werden immer jemanden finden, der sagt, das ist doch das Allerwichtigste, was Sie jetzt da rausnehmen.
Ne? Naja gut, bei Latein würde ich jetzt auch reingrätschen und sagen, ist doch nicht verkehrt, die Sprache dennoch zu lernen, auch wenn man sagt, es ist eine tote Sprache. Man kann ja vielleicht am Stoff etwas rausnehmen, dass man nicht all das reinpackt, was bisher reingepackt wurde.
Ich denke, das auch nicht eine Maßnahme. Im Grunde, das war ja auch nach dem PISA-Schock so ein bisschen in Gang gekommen, dass man die Lehrpläne versucht hat zu entschlacken. Aber schauen Sie sich an, in Baden-Württemberg, G8, G9, warum ist das gescheitert? Weil es eben nicht gelungen ist, weniger zu unterrichten, im Grunde Tiefenverständnis zu vermitteln. G8 hätte fantastisch funktioniert, wenn man sich den Mut gehabt hätte, im Grunde Dinge zu sortieren und sich wirklich vorzustellen, was ist für die Zukunft wirklich wichtig. Ne?
Liegt es denn nur am Mut?
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? Da hat sich niemand die Verantwortung übernommen. Man hat gesagt, im Grunde, wir machen so weiter, nur in kürzerer Zeit. Und das kann nicht funktionieren. Ne? Aber wenn man dann gesagt hätte, okay, wir stehen dazu, dass wir bestimmte Dinge aus dem Unterricht herausnehmen. Und bei den Grundschulen fängt das an. Es ist hier ganz richtig bemerkt worden. Da werden die Schüler vor endlose Zahlenketten gesetzt, ohne dass sie im Grunde davon wirklich was haben. Ne?
Jetzt gibt es einen Bildungstrend. In Baden-Württemberg kann jedes fünfte Kind nach der vierten Klasse nicht richtig lesen, rechnen und Texte verstehen. Lässt sich das so kurz fassen? Es fehlen immer mehr Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler schneiden einfach erschreckend schlecht ab.
Ja, also bei vielen jungen Menschen fehlen die Grundlagen. Da muss man sagen, da ist auch Mangel an wirklich individueller Förderung. Das sehen wir jetzt am Ende der Grundschule, aber das zeichnet sich meistens schon von Beginn an ab. Und man muss sagen, Lehrkräfte in Deutschland verbringen viel zu wenig Zeit mit den einzelnen Schülern. Das ist der Unterricht im Klassenverband steht so im Vordergrund, dass für anderes weniger Zeit bleibt. Wenn Sie jetzt mal nach Extrembeispiel China gehen, da unterrichten die Lehrkräfte nur 11 Stunden pro Woche. Aber sie verbringen sehr, sehr viel Zeit mit den einzelnen Schülern, um diese Lernschwächen früh zu erkennen, früh zu diagnostizieren und dann im Grunde auszugleichen.
Was bei uns noch hinzukommt, es gibt einen Zusammenhang zwischen schlechtem Abschneiden in der Schule und Kindern mit Zuwanderungshintergrund. Können Sie es mal erklären?
Ja, es ist nicht nur Zuwanderungshintergrund, sondern insgesamt sozialer Hintergrund. Ne? Kinder aus sozial ungünstigem Umfeld bekommen einfach nicht die Unterstützung. Ne? Sie müssen die besten Lehrkräfte gewinnen für diese Kinder. Und dann kann man das auch bewältigen. Ne?
Wobei Zuwanderung, das macht sicherlich einen Unterschied, ob die Kinder zu Hause ihre Muttersprache sprechen oder Deutsch sprechen. Erreichen Sie da die Eltern, die ja manchmal nicht können oder nicht wollen?
Ja, aber ich glaube, auch die Eltern muss man mit in die Pflicht nehmen. Und das gelingt in vielen Ländern auch deutlich besser. Also insgesamt muss man sagen, es ist ein Mangel an Beziehungsarbeit in Deutschland. Die Beziehungsarbeit zwischen den Schülern und den Lehrkräften. Ich muss im Grunde meine Lehrkraft auch als zweiten Elternteil sehen. Jemand, der sich wirklich um mich kümmert, der für mich da ist. Und das macht den Lehrkräften auch Spaß. Wenn Sie Lehrkräfte fragen, warum sind Sie Lehrer geworden, dann sagen die als allererstes, ich möchte jungen Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und dafür müssen wir mehr Raum schaffen. Das geht genauso bei den Eltern. Ich muss im Grunde nicht nur einen Elternabend machen, sondern wirklich auf diese Menschen zugehen. Und aber auch dann Zusatzangebote schaffen. Ganz klar bei der Sprachförderung, wenn wir das nicht ernster nehmen, dass junge Menschen in die Grundschule kommen mit einer guten Sprachgrundlage, dann natürlich scheitern sie später. Ne?
Wir diskutieren über Bildung. OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher bei uns und die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Villingen-Schwenningen hat sich Michael gemeldet und beschreibt, eine sehr gut integrierte junge türkische Nachbarin hat mir, als ich ihr kleines, circa 3 Jahre altes Kind angesprochen habe, mitgeteilt, dass sie noch kein Deutsch spreche. Sie werde erst ausschließlich Türkisch lernen. Und wenn sie dann in die Schule kommt, dann dürfe sie Deutsch lernen. Tatsächlich chancenlos, türkische Parallelwelt. Und dann schreibt er weiter, ich bin mal gespannt, ob Sie den Mut haben, das öffentlich anzusprechen. Ich denke, nein, lieber Scheindebatten führen. Sie könnten hier als rassistischer Sender beschimpft werden. Also da ist eine ganze Menge Wut rauszuhören. Andreas Schleicher, was sagen Sie?
Also das Thema Integration ist wirklich ein ganz entscheidendes heute und man muss die Eltern irgendwo eine früh mit ins Boot bekommen. Und das ist, glaube ich, auch Aufgabe eines guten Bildungssystems, auf diese Menschen zuzugehen. Ich war mal in einer der ärmsten Regionen Chinas und da waren die Lehrkräfte im Grunde nicht Dienstleiter, die Eltern nicht Kunden, die Schüler nicht Konsumenten, sondern da war das ein Projekt der Gesellschaft. Und ich habe eine Lehrkraft gefragt, wie schaffen Sie das? Er sagte mir, ja, ich spreche mit allen Eltern mindestens zweimal die Woche. Und habe ich gesagt, okay, das ist ja eine enorme Arbeitsbelastung für Sie. Und die hat die geantwortet, ja, aber wenn die mir nicht alle helfen würden, dann könnte ich meinen Job nicht machen. Und ich glaube, das müssen wir erwarten von einem guten Bildungssystem, da das Gespräch früh zu suchen, denn die sprachlichen Grundlagen sind die Grundlagen für alles.
Nur auf das Thema Zuwanderung nochmal zurückzukommen, was Michael hier nennt. Also der Anteil der Viertklässler, die zu Hause immer Deutsch sprechen, lag 2021 bei knapp 62%. Mhm. Im Jahr 2011 waren es 84%. Lassen sich so Rückschlüsse ziehen? Zieht sowas etwas ein Klassenniveau runter?
Absolut. Ich denke, das müssen wir so wahrnehmen, dass die frühe Sprachförderung das A und O ist. Deswegen ist auch die Elementarbildung von ganz entscheidender Bedeutung, wo Kinder halt die Möglichkeiten haben, die Zielsprache Deutsch zu lernen. Aber da müssen wir die Eltern mit ins Boot nehmen. Und das gelingt in der Regel. Also die Parallelwelten entstehen meistens dann, wenn im Grunde diese Schulwelt, das Zuhause entkoppelt sind. Ne?
Naja, wie ins Boot nehmen, wenn die Mutter sagt, nee, ist nicht. Sie lernt erstmal Türkisch und später dann Deutsch.
Aber wer hat mit dieser Mutter gesprochen? Ne? Vielleicht hat ihr das jemand erklärt, wie wichtig das ist für die Lebenschancen. Es ist oft so, dass einfach Eltern das tun, was sie für am besten halten, aber nicht, was dann am besten ist für ihr Kind.
Bildungsforscher Klaus Klemm sagt, man solle auf positive Diskriminierungen setzen. Das heißt, wenn es an Kita-Plätzen fehle, dafür sorgen, dass wenigstens die Kinder aus den sozial benachteiligten Familien bei der Platzvergabe bevorzugt werden. Wäre sowas dann auch eine Lösung für vielleicht sprachliche Förderungen, einfach auch etwas vielleicht verpflichtend zu machen?
Absolut. Und ich glaube, das kann auch gut gelingen. Also einmal die Plätze, die besten Plätze für die Kinder mit den größten Herausforderungen zu gewinnen, aber auch die besten Fachkräfte dort einzusetzen, wo sie wirklich am meisten bewirken können. Also da positive Diskriminierung kann sehr, sehr viel leisten dort. Ne?
Hamburg schneidet sehr gut ab, gerade bei der sprachlichen Förderung. Was machen die anders?
Ja, da wird früh angefangen, da wird sehr gut diagnostiziert. Auch da muss man sagen, ist Hamburg lange Spitzenreiter gewesen, die wissen halt. Also wir können nur Dinge verbessern, die wir auch sehen können. Ne? Und im Grunde Lernschwächen früh sichtbar machen, dann die Eltern mit ins Boot holen und dann entsprechend früh fördern. Das ist ein Rezept, das funktioniert in Hamburg gut. Nachbarland Niederlande macht das sogar vielleicht noch besser. Na, da gibt es noch einen größeren Migrantenanteil als in Deutschland und trotzdem ist das Leistungsniveau dort deutlich besser.
Wie läuft das da?
Auch dort im Grunde Elementarbildung und das Zusammenspiel zwischen Eltern und da werden die Eltern auch mit in die Verantwortung genommen. Ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man sie eben nicht als Kunden sieht, sondern sagt, Mensch, von euch hängt das ganz entscheidend ab. Ne? Die Schule kann nicht im Grunde das Elternhaus ausgleichen. Ne?
Um die Lehrer nicht allein zu lassen.
Absolut, ja. Also wir müssen den Lehrern die Autorität geben und sie dabei unterstützen und dann aber auch wirklich alle im Grunde mit in die Verantwortung nehmen. Ne?
Andere Länder, andere Sitten heißt es, kann man auch sagen. Andere Länder, anderes Lernen. Wo gibt es Überraschungen? Sie sind Erfinder der PISA-Studie. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Estland hat den ersten Platz belegt. Aber was sind noch so Länder, die sich entwickelt haben?
Ja, im Norden Europas findet man viele spannende Beispiele. Aber auch am Süden. Schauen Sie nach Portugal. Das war ein Land am Anfang der PISA-Studie 2000, ganz schwache Leistungsergebnisse. Heute stehen die praktisch auf dem gleichen Leistungsniveau wie Deutschland. Da hat sich unglaublich viel entwickelt.
Was haben die gemacht?
Also Portugal ist ein Bildungssystem, das viele Ähnlichkeiten mit Deutschland hat. Sehr verkrustet, sehr hierarchisch strukturiert, sehr wenig Freiraum in den Schulen. Und genau da hat man angesetzt. Man hat zunächst mal ein Experiment gemacht. Man hat gesagt, wir geben jeder Schule 1 Euro für jeden Schüler. Aber der Trick dabei war, das Geld konnten die Schüler verwalten.
Was haben die gemacht?
Ja, am Anfang muss man, im ersten Jahr war viel des Geldes irgendwo nicht vernünftig ausgegeben. Wir kaufen jedem Eis, war eine Schule.
Und weg war das Geld.
Aber das hat zu einem Umdenken geführt. Später haben sich die Schüler wirklich eingesetzt. Was sind unsere Herausforderungen in dieser Schule? Wie können wir selber dazu beitragen? Dann sind sie auch zum Schulleiter gegangen und gesagt, Mensch, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Und das hat im Grunde die Dynamik verändert. Plötzlich waren die Schüler nicht mehr passive Konsumenten, sondern haben ihre Lernumgebung selber mitgestaltet. Und die Lehrkräfte haben das mit aufgenommen. Also dort hat sich im Grunde das Bildungssystem wirklich von innen heraus verändert. Ne? Und mehr Gestaltungsfreiraum vor Ort. Und das hat den Lehrerberuf spannender gemacht. Die haben heute keinen Lehrermangel mehr. Ne? Das hat das Lernen viel spannender gemacht. Plötzlich konnten die Schüler selber mitentscheiden. Ne? Wie bauen wir unser Schulsystem auf, und das hat unglaublich viel verändert.
Das spricht im Grunde wieder für das Stichwort Selbstwirksamkeit, das hatten Sie eben schon mal genannt, wobei da kommt Kritik von Anna aus Thalheim beispielsweise, sie sagt, also die Selbstwirksamkeit mit Verantwortung übertragen zu übersetzen, ist doch schade. Es geht doch vielmehr darum, den Kindern das Erlebnis zu vermitteln, selbst etwas zu bewirken, ihnen das Erlebnis von selbstbewirktem Erfolg zu ermöglichen. Können Sie die Kritik nachvollziehen?
Absolut, das ist völlig richtig, aber indem man mehr Raum für Verantwortung schafft, kann man im Grunde dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit stärken. Die Schüler können einfach mehr gestalten, da leben dann auch, Mensch, ich kann Dinge verändern, ich kann Dinge gestalten, und wenn ich mich einsetze, dann bringt das auch Erfolg. Also dieses Erlebnis ist das Entscheidende, und da hat die Hörerin völlig recht.
Aus Berg bei Ravensburg meldet sich Markus Müller und sagt, ich habe als Lehrbeauftragter und Ausbilder in 10-jähriger Dauer die Erfahrung gemacht, dass man einem jungen Menschen erstmal die Grundbausteine vermitteln muss. Erst dann kann man Transferleistungen erwarten. Hat er doch recht, oder?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, man denkt das oft. Man muss zunächst erstmal Dinge lernen. Das Lernen ist hart, und dann irgendwann wird das alles Spaß machen oder die Transferleistung beginnen. Ich glaube, ich würde auch hier mal das Berufsbildung in Deutschland, das ist ein großer Erfolg dieses Landes. Warum ist es so erfolgreich? Weil die jungen Menschen wirklich von Anfang an Dinge tun können und auch sehen, aus Fehlern lernen, mit Fehlern lernen, von ihren im Team arbeiten. Und daraus entwickelt sich das, die Transferleistung und auch die Erarbeitung von Wissen. Also wir lernen oft durch das Tun.
79 Länder nehmen an der PISA-Studie teil. 600.000 Schülerinnen und Schüler haben die Tests absolviert. Eine Erkenntnis war, es liegt nicht am Geld, was für Bildung ausgegeben wird, und auch gar nicht an der Zeit, die ins Lernen investiert wird. Das ist ja im Grunde schon erstaunlich, oder?
Ja, ist die Frage, wie wir das Geld einsetzen. Kommt das dort an, wo wir wirklich am meisten bewirken können? Haben die Schüler mit den schwierigsten Herausforderungen die besten Lehrkräfte, die besten Voraussetzungen? Ich glaube, wirklich auch in Deutschland wird zu viel Geld im Gießkannenprinzip verteilt und zu wenig darauf geachtet, wie können wir die Ressourcen wirklich gut einsetzen. Zum Beispiel, ich muss mich immer entscheiden, gebe ich das Geld für bessere Bezahlung der Lehrkräfte aus oder für kleinere Klassen oder für besseres Unterrichtsmaterial. Und ich glaube, diese Kombination wirklich im Einzelfall zu bestimmen, und das ist auch eine Sache, also der Ressourceneinsatz vor Ort, je mehr Schulen wirklich Gestaltungsraum bekommen, umso effizienter werden die Ressourcen meistens eingesetzt.
Zum Geldausgeben macht aus Konstanz Wolfgang Daub gleich einen Vorschlag. Der hat uns geschrieben, staatliche Investitionen sollten weg von der Hochschule hin zur frühkindlichen Bildung gelenkt werden. Hat er recht?
Absolut. Ich meine, Deutschland ist eins der wenigen Länder, die im Hochschulbereich keine Studiengebühren haben, aber bei den kleinsten Kindern Studiengebühren erheben. Das macht heute keinen Sinn. Da sind die Investitionen, die öffentlichen Investitionen, wirklich von ganz entscheidender Bedeutung. Also jedes Kind sollte eine hochqualitative, im Grunde, Bildungschance bekommen. Und auch da muss man sagen, auch bei der Bezahlung der Fachkräfte. Warum läuft es in den Kindergärten, Kindertagesstätten oft nicht so gut? Ja, weil diese Menschen dort im Grunde, das ist noch eine Betreuungsinstitution, aber wir sehen nicht, dass es im Grunde die Grundlagen für Bildung legt.
Es klingt so einfach, wenn Sie jetzt sagen, ja, was müsste man eigentlich alles verändern? Und dennoch schneiden wir schlecht ab. Warum verändert sich einfach nichts?
Ja, ich denke, vieles von dem ist wirklich einfach. Der Anfang steckt darin, im Grunde den Menschen vor Ort mehr Gestaltungsfreiräume zu geben. Den Schülern mehr Mitsprache, wie lerne ich am besten, mehr Verantwortung für ihr Lernen. Den Lehrkräften, die Lehrkräfte müssen wirklich zu Designern moderner, wirksamer Lernumgebung werden. Und die Schulen brauchen auch mehr Zusammenarbeit miteinander, um voneinander miteinander zu lernen. Dann entwickelt sich das gut, davon hängt es ab. Und auf der anderen Seite braucht man eine Politik, die Ideen einbringt, eine Politik, die auch im Grunde willensbereit ist, im Grunde Verantwortung zu übernehmen.
Gucken wir mal auf die Politik. Beispiel neulich, da wird eine Konferenz einberufen und von 16 Ministern kommen 14 nicht, weil sie sagen, das Ganze ist viel zu schlecht vorbereitet, bringt gar nichts.
Ja, ich meine, das zeigt eins sehr deutlich. Ne? Deutschland gibt ja insgesamt für Bildung nicht wenig aus. Der Ressourceneinsatz ist schon sehr enorm. Aber vor Ort fallen die Schulen zusammen, weil die Kommunen das Geld nicht haben, um das Gebäude instand zu halten. Die Bundesländer bezahlen die Lehrkräfte, geben dafür viel Geld aus. Die Lehrkräfte werden gut bezahlt, arbeiten aber in schlechten. Und der Bund darf sich irgendwo nicht einmischen. Also wenn wir im Grunde uns fragen würden, wie können wir das gemeinsam anpacken? Wie können wir den Bund, die Länder, die Kommunen einbinden? Dann haben wir die Ressourcen und können das auch gestalten. Das ist wirklich ein gutes Beispiel, dass die Leute einfach nicht dabei sind. Oh nee, das macht der Bund, da will ich nicht dabei sein oder umgekehrt. Und dadurch haben wir diese Fragmentierung und im Grunde den ineffizienten Einsatz der Ressourcen. Ne?
In welchen Ländern hat das Thema Bildung denn einen anderen Stellenwert? Bei uns hat man ja den Eindruck, naja, da wird irgendwie aus einer Regierungskoalition jemand rausgesucht, der vielleicht gar nicht so populär ist, um das Thema Bildung, da müssen wir auch noch besetzen. Oder täuscht dieser Eindruck?
Nein, es trifft für Deutschland, glaube ich, wirklich zu. Das heißt, das Bildungsressort nicht besonders attraktiv ist, der Lehrerberuf auch nicht besonders attraktiv ist und daraus leiten sich dann viele Probleme ab. Ne? Und man muss sagen, wenn Sie heute nach Singapur schauen, die Bildungsposition des Bildungsministers ist Nummer 2 im Portfolio. Ne? Und der heutige Bildungsminister, der ist sowohl Verteidigungsminister, Verteidigung nach außen, als auch Bildungsminister, Verteidigung nach innen.
Das hat ist ein automatisch Beispiel. Einen anderen Stellenwert.
Absolut. Dann. Und ich denke, da fängt das an. Man kann natürlich sehen, als Bildungspolitiker können sie Wahlen verlieren, aber selten Wahlen gewinnen, weil das eben lange braucht, um Veränderungen wirklich dann auch durchzubringen und zum Erfolg zu führen. Aber trotzdem denke ich, das ist, was wir heute dort machen, ist unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft morgen. Ne?
Singapur war ein gutes Stichwort, denn die Leselust, die war in Singapur und in 4 chinesischen Provinzen beim PISA-Test ganz besonders groß. In Deutschland war sie wenig ausgeprägt. Woran liegt denn das?
Also da ist die Lösung sehr naheliegend. Das ist ja nicht nur, das ist vorwiegend ein Problem der Jungen. Ne? Also die auch bei Mädchen in Deutschland ist es relativ gut ausgeprägt, das sind die Jungen. Warum? Weil wir denen oft Lesematerial vorlegen, das einfach für die nicht interessant ist, ne? Die Lösung liegt darin, im Grunde den Kindern das Material mitzugeben, was sie wirklich interessiert, was spannend für sie ist, und dann funktioniert das auch.
Ja, aber es gibt ja gute Beispiele, Gregs Tagebuch ja. Beispielsweise. Sowas ja, funktioniert
absolut.
Dann. Das lesen die Kinder mit Begeisterung, ja. Aber dennoch schneiden wir so schlecht ab. Ist das vielleicht zurückzuführen aufs Handy, weil man da auch anders drauf guckt, damit anders arbeitet und ein Buch ist dann plötzlich unattraktiv? Oder woran liegt's?
Also da liegt in der Tat ein Problem, dass also die Technologie das Lesen oft sehr oberflächlich macht, ne? Und daran muss man arbeiten. Aber ich glaube, das ist Aufgabe der Schule, den Kindern nahezubringen, Mensch, das kann spannend sein und es gibt wirklich unglaublich spannendes Lesematerial. Das finden Sie nur leider nicht in Schulbüchern. Aber wie gesagt, das kann man relativ einfach verändern und da ist in Deutschland besonders also das Thema bei den Jungen. Ne?
Wir kriegen Post von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Aus Ostracht schreibt uns Hubert Strobel, die OECD hat mit Schuld an der Ausbildungsmisere in Deutschland. Mit der ständigen Forderung nach mehr Abiturienten und Studenten haben sie in Deutschland das Ausbildungssystem nicht beachtet. Was sagen Sie dazu?
Also das, glaube ich, kann ich so nicht nachvollziehen. Wir kümmern uns in der OECD sowohl um die akademische als auch die berufliche Ausbildung. Gerade die berufliche Ausbildung in Deutschland, die sehr hochwertig ist, nehmen wir immer als Beispiel auch international. Und viele Länder orientieren sich daran. Also das ist etwas, was uns sehr wichtig ist. Wir müssen das Bildungsniveau auf allen Ebenen verbessern.
Wobei wir haben zu Beginn der Sendung schon darüber gesprochen, 250.000 Handwerker fehlen bei uns in Deutschland. Es gab 2014 große Kritik an der PISA-Studie. Damals unterzeichneten hunderte Bildungsforscher einen offenen Brief gegen die weltweite Leistungsabfrage bei 15-Jährigen. Es gab zum Beispiel auch Berichte über Shanghai, wonach die Schulleiter ihre Schüler bis spät nachts auf die Tests getrimmt hatten. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein.
Also das stimmt auch so gar nicht. Also man muss sagen, in Shanghai arbeiten die Schüler oft bis spät in die Nacht, aber für die Schule. Ne? Wir wollen halt, auch gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien müssen sich dort unglaublich anstrengen, um ein gutes Bildungsniveau zu bringen. Also da ist die Anstrengungsbereitschaft hoch, aber das hat nichts mit der PISA-Studie zu tun. Ne?
Weitere Kritik, ja. Jede neue Runde sorge alle 3 Jahre bei den Regierenden für neue, sprichwörtlich gewordene PISA-Schocks. Daraus resultiere eine kurzfristige Schulpolitik, meist auf das Ziel ausgerichtet, in der PISA-Weltrangliste nach oben zu klettern. Das kann man ja sogar auch für Deutschland so unterschreiben.
Ja, obwohl man sagen muss, also vieles an Reformdynamik ist damals durch die PISA-Studie entstanden. Wir hätten heute keine gemeinsamen verbindlichen Bildungsstandards, wir hätten heute keine Ganztagsschule, ne? Wir hätten heute weniger an frühkindlicher Bildung. Ich glaube, dieses nach außen schauen erzeugt sicherlich Veränderungsdruck, aber auch, glaube ich, viel an wirklicher Veränderung.
Ein Druck, der dann verpufft.
Ja, also für Deutschland würde ich es so nicht sagen. Vieles von dem, was in 2000 entstanden ist, ist weitergetragen worden. Aber es gab eben dann keine weiteren PISA-Schocks und das hat sich dann stabilisiert auf einem Niveau. Also ich glaube, Deutschland hat da an Veränderungsdynamik verloren, aber ich glaube schon, dass vieles von, was in 2000 im Grunde angestoßen wurde, das sehen wir heute. Ne?
Kritik an Gesamtschulen kommt immer wieder auf. Die hätten miserabel abgeschnitten und lägen hinter dem, was Gymnasien, Realschulen und auch Hauptschulen geleistet hätten.
Ja, darüber kann man sich streiten. Also sicherlich sind die Gesamtschulen in Deutschland oft kein Vorzeigeschild. Ne? Aber insgesamt muss man schon sagen, in den leistungsstärksten Ländern werden Schüler individuell gefördert in offenen Schulsystemen. Das heißt, dort wird nicht sehr früh sortiert, sondern da werden im Grunde Schüler, wird die Leistungsspitze besser gefördert, aber auch leistungsschwache Schüler individuell stärker unterstützt. Also das kann man schon sagen. Die erfolgreichen Bildungssysteme sind meistens integrierende Schulsysteme.
PISA vergleicht jetzt nicht die Länder untereinander. Dennoch ist die Frage ja ganz spannend, warum Baden-Württemberg jetzt ausgerechnet so schlecht abschneidet. Bayern schneidet gut ab, Hamburg, das Beispiel haben wir eben erwähnt. Woran liegt's?
Wie gesagt, da sind unsere Studien in der OECD nicht dafür geeignet, das zu bewerten. Aber wir sehen das auch, dass man auch gerade, man könnte Sachsen nehmen als Beispiel, ne? ein Land, was trotz vielleicht ungünstiger
Voraussetzungen, die stehen ganz gut da, glaube ich, ne?
Ja, gute Bildungsleistung bringt, ne? Bei Baden-Württemberg könnte man sagen, okay, das ist im Grunde einfach Wirtschaftskraft, die dahinter steht, ne? Vielleicht auch Bildungsgrad der Eltern. Aber bei Sachsen ist es schon beeindruckend. Aber wie gesagt, unsere Studien sind nicht geeignet, das aufzuschlüsseln.
Ja, schade, weil die Frage ist, warum Baden-Württemberg ausgerechnet so schlecht abschneidet. Ja. Sie sagen gerade, ja, könnte man annehmen, es wäre eigentlich besser. Aber die Erklärung, die haben Sie auch noch nicht gefunden. Ja. Also da gibt es Bildungstrends und da muss weiter geforscht werden. Wichtiges Thema natürlich auch, dass die Lehrer sich in den Sommerferien arbeitslos melden müssen. Dadurch wird der Beruf natürlich auch nicht attraktiver. Da haben wir eben über die Attraktivität des Berufsbildes gesprochen. Was muss sich da verändern?
Ja, also das ist ganz klar ein wichtiges Thema. Wie gesagt, der Lehrerberuf ist finanziell attraktiv, aber intellektuell nicht attraktiv. Und das Erste ist, dass man den Lehrkräften mehr Arbeit im Team ermöglicht, mehr Gestaltungsfreiraum, auch im Grunde eine bessere Weiterentwicklung. Ne? Wenn Sie einem jungen Menschen sagen, mit 25 arbeitest du heute in der Schule und in 25 Jahren machst du das Gleiche, dann ist die Karriere tot.
Ne? Sie sind seit 30 Jahren bei der OECD.
Ja, aber ich mache auch jeden Tag etwas anderes. Und ich glaube, das fehlt heute im Bildungssystem. Also wenn wir auf die erfolgreichen Bildungssysteme schauen, da ist es ein spannendes Aufgabenfeld, wo ich jeden Tag als Lehrkraft neue Dinge lerne, wo ich auch viel mehr Zeit habe für den einzelnen Schüler, auch außerhalb des Klassenverbands, ne, junge Menschen zu verstehen, wer sind diese jungen Menschen, wer wollen sie werden, wie kann ich sie begleiten? Das ist doch das, was den Lehrerberuf so spannend macht. Ne?
Sie haben schon öfter über Ihren eigenen Bildungsweg berichtet. Sie hatten keine Empfehlung fürs Gymnasium und sind aber nicht zur Realschule. Woran lag's?
Das sind meine Eltern, die haben gesagt, ja, das Kind soll aufs Gymnasium und das hat dann auch geklappt. Bin aber später auf die Waldorfschule gekommen und muss sagen, da hat mir das Lernen auch zum ersten Mal wirklich Spaß gemacht und bin ich dort sehr gut geworden. Ne?
Wobei an den Waldorfschulen gibt es ja durchaus Kritik. Es sei zu esoterisch und sei wie eine Parallelgesellschaft. Andere sagen, das Lernen ist besonders kreativ und der Stress aus der Regelschule fällt da weg. Wie haben Sie es erlebt? Sie anscheinend sehr positiv.
Ja, also von Esoterik habe ich nichts erlebt irgendwo. Das kann wohl so sein, aber für mich war das eine Pädagogik, wo Schüler viel getan haben, wo wir viel in Projekten gearbeitet, im Team. Und auch, ich habe es wirklich so empfunden, dass die Lehrkräfte sich sehr um uns gekümmert haben. Musik stand, Kunst stand sehr im Vordergrund und das waren nicht so die Fächer, wo ich besonders talentiert war, aber wo ich viel gelernt habe irgendwo, ne? Und da irgendwo auch Neues erfahren. Und ich muss sagen, später hat mir die Schule Spaß gemacht. Ne?
Sie haben dann Physik studiert. Mhm. Haben Sie an der Waldorfschule schon an Jugendforsch teilgenommen? War das zu der Zeit?
Das war eher, ich habe das mit meinem Cousin zusammen gemacht, das war außerschulisch. Die Waldorfschule hat das selber so nicht besonders unterstützt, aber Jugend forscht war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Auch wirklich Dinge selber zu machen, Dinge umzusetzen und mit Menschen, mit jungen Menschen zusammenarbeiten, die das auch gemacht haben, das war echt wirklich toll.
Was haben Sie da für ein Projekt gehabt?
Das war ein Programm zur digitalen Spracherkennung. Das ist heute selbstverständlich, das können Sie alle im Mobiltelefon machen. Aber damals war das wirklich an der Frontlinie.
Ja, da waren Sie derzeit voraus.
Ja. Und das hat auch wirklich. Und wir haben auch tolle Unterstützung von der Industrie bekommen, aber die Einrichtung Jugend forscht ist etwas, so würde ich mir den naturwissenschaftlichen Unterricht an den Schulen vorstellen. Und dann hätten wir das auch, und dann hätten wir auch keinen Mangel an Ingenieuren in Deutschland.
Wie sind Sie dann schlussendlich bei der OECD gelandet?
Ja, ich bin ja zunächst im Bereich Medizintechnik gearbeitet. Zur OECD oder zur Bildung bin ich gekommen über meinen Zivildienst. Na, ich habe in einer Schule für Lernbehinderte gearbeitet. Zu Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wo schickt ihr mich hin? Aber letztlich ist es für mich eine ganz tolle und wichtige Erfahrung gewesen. Einfach mit Kindern zu arbeiten, die es irgendwo schwerer hatten, zum Großteil nur deswegen, weil es im Elternhaus irgendwo gemangelt hat. Und das hat mir aber wirklich Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, Mensch, da kann ich was verändern.
Kinder, die es besonders schwer haben, auch ohne ein schwieriges Elternhaus, gibt es ja ganz viele. Also die Zahl der Depressionen, Burnout und so weiter hat bei Schülerinnen und Schülern massiv zugenommen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, also man bringt das oft so mit Leistungsdruck in Verbindung. Das sehen wir in unseren Forschungsarbeiten nicht so. Es gibt viele Bildungssysteme, die sehr viel mehr von jungen Menschen erwarten, als es in Deutschland der Fall ist. Der Knackpunkt ist die Unterstützung. Wenn Sie als Schüler im Grunde sich vor hohen Leistungsanforderungen sehen, aber nicht fühlen, hier ist eine Lehrkraft, die sich wirklich für mich interessiert, die da ist, wenn ich sie brauche. Genau. Und wenn das stimmt, wenn dieses Zusammenspiel stimmt, auf der einen Seite wirklich Anstrengungsbereitschaft, hohe Leistungsanforderungen, aber auch diese persönliche Unterstützung, jemand, der mich kennt, der weiß, wo ich hin will, der mich in meinem Lebensweg begleitet, dann haben sie auch keine Depression, aber da entsteht das. Irgendwo diese mangelnde, wahrgenommene Unterstützung.
Das spricht dann wieder für die engagierten Lehrerinnen und Lehrer. Und trotzdem, wenn Schülerinnen und Schüler kritisch sind und so weiter, das ist ja ganz oft nicht gewünscht. Das ist ja auch später in der Arbeitswelt so. Da kommt einer mit einer neuen Idee. Selbst die neue Idee ist nicht gewünscht. Das fällt dann aus dem Rahmen.
Ja, wir müssen sehen, in einer Studie sehen wir, dass die 15-Jährige weniger kreativ sind als 10-Jährige. Wir werden ja alle mit einer Unmenge an Kreativität geboren. Wenn Sie eine 3-jährige Tochter oder Sohn haben, die stellen alles in Frage, was sie ihnen erklären, die experimentieren mit allem, was ihnen in den Weg kommt. Die sind immer bereit zu lernen, aber auch Dinge wieder umzulernen. Und später sagen wir ihnen in der Schule, ihr sollt nur die vorgefertigten Antworten lernen. Wir unterrichten ja gar nicht, Fragen zu stellen. Wir unterrichten im Grunde vorgefertigte Antworten. Wir erwarten von Schülern, dass sie das reproduzieren, was wir ihnen vorher erzählt haben. Und da geht sehr, sehr viel verloren. Gerade das, was wir im heutigen Leben brauchen. Ne?
Angenommen, Sie wären Bildungsminister. Was würden Sie als erstes umsetzen und verändern?
Also zunächst einmal, in der heutigen Zeit, Lehrermangel ist ein wichtiges Thema. Da kann man auch so Dinge wie Quereinsteiger und so zunächst einmal fördern. Aber langfristig geht es darum, diesen Beruf einfach spannender zu machen, interessanter zu machen, die besten Köpfe dafür zu gewinnen. Und ich glaube, dass das auch wirklich möglich ist. Ne? Und dann den Menschen einfach auch irgendwo mehr Gestaltungsvorraum vor Ort einzuräumen. Dann passiert auch sehr viel. Wir haben ja in Deutschland viele tolle Lehrkräfte, viele gute Schulen. Nur das entfaltet keine Breitenwirkung. Ne? Und
das diskutieren Sie dann morgen in Heilbronn.
Ja, da geht es eher um den OECD-Lernkompass, also die Idee, wie Lernen in der Zukunft wirklich aussehen muss. Ne? Ist ganz klar, dass die Welt uns nicht mehr dafür belohnt, für das, was wir wissen, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, dann auch tun und tun können. Ne? Und das ist die Idee dahinter.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.